Also war unser Urlaub alles andere als jetzt so klassisch erholsam, wo man sagt, ja, ich konnte richtig auftanken oder so. Ja, wir hatten gute Zeit am Meer, eben diese 4 Tage, da hatten wir auch recht schönes Wetter. Aber ja, es war halt eben auch stressig. Und das, was mich beschäftigt ist, wir haben gebetet. So, wir hatten Corona, wir haben gebetet, dass wir schnell gesund sind, dass wir milde Symptome hatten, aber wir hatten Fieber, wir hatten Krankheitsgefühl, wir waren im Bett. Es hat uns heftiger erwischt, als wir gedacht hatten, trotzdem, dass wir geimpft waren. Und viele von uns hier aus der Gemeinde haben mit für uns gebetet. Und warum ist offensichtlich jetzt keine beschleunigte Heilung da gewesen? Es haben noch so viele mitgebetet. Wir haben es uns doch gewünscht, wir haben uns danach ausgestreckt. Warum hat Gott die Situation nicht so verändert, wie wir uns das gewünscht haben? Ja, warum heilt Gott manchmal und manchmal nicht? Ist es nicht irgendwie wie so eine Spannung, die da ist, wo Gott auf der einen Seite was tut und auf der anderen Seite manchmal eben auch nicht? Und diese Spannung möchte ich mit euch näher anschauen. Als Vineyard wollen wir sehr offen und bewusst mit dieser Spannung umgehen. Wir reden öfter davon, dass das Reich Gottes schon jetzt angebrochen ist, aber noch nicht vollendet ist. Soll heißen, dass wir immer wieder erleben, wie Gott was tut, wie er wirkt bei uns, aber eben nicht immer, weil wir eben noch auf dieser Welt leben, wo Gott noch nicht vollständig seine Herrschaft wieder aufgebaut hat. Gottes Handeln bricht aber immer wieder herein. Und da sehen wir zum Beispiel dieses Anbrechen in der Apostelgeschichte. Und da möchte ich einen Abschnitt mit euch lesen aus Apostelgeschichte Kapitel 5. Immer mehr wurden im Glauben zum Herrn geführt, Scharen von Männern und Frauen. Selbst die Kranken trug man auf die Straßen hinaus und legte sie auf Betten und Liegen, damit, wenn Petrus vorbeikam, wenigstens sein Schatten auf einen von ihnen fiel. Es muss schon gewaltig gewesen sein, was da passiert ist, dass im Vorübergehen von Petrus die Leute schon gesund geworden sind. Vermutlich ohne, dass ein Gebet gesprochen worden ist. Einfach so, weil Petrus die Präsenz von Gott mitgebracht hat. Auch aus den Städten rings um Jerusalem strömten die Leute zusammen und brachten Kranke und von unreinen Geistern Geplagte mit. Und alle wurden geheilt. Bei Gott ist alles möglich. Und alle wurden geheilt. Das ist doch der Hammer. Stell dir vor, hier alle, die wir hier im Raum sitzen und die ihr online zuschaut und unsere Familie und unsere Nachbarn, alle würden geheilt werden von ihren Problemen. Ist doch der Wahnsinn, oder? Also ich würde das schon ganz gern erleben. Ich finde das cool, wenn wir so viel von Gottes Präsenz haben in unserem Leben, dass er heilt. Dass da diese Wunder geschehen. Dass eine Veränderung kommt in unserem Leben, wo wir schwierige Lebensumstände haben. Dass, wo wir gesundheitliche Probleme haben, Heilung passiert. Wo wir psychische Schwierigkeiten haben, dass auch da Heilung passiert und Freisetzung. Später in der Apostelgeschichte wird über die Missionsreisen von Paulus berichtet. Und Reisen passt ja jetzt in die Ferienzeit auch. Und da möchte ich einen Abschnitt rausgreifen wieder von dieser Missionsreise. Paulus ist auf dem Rückweg seiner 3. Missionsreise. Und er hat einige Begleiter, Leute, die zusammen mit ihm reisen. Und sie machen Pause in der Stadt Troas. Unter anderem war Timotheus dabei, da werde ich gleich noch mehr drauf eingehen. Da lesen wir in Apostelgeschichte 20, ab Vers 7. Als wir am ersten Tag der Woche versammelt waren, um das Brot zu brechen, also Abendmahl zu feiern, redete Paulus zu ihnen, denn er wollte am folgenden Tag abreisen. Und er dehnte seine Rede bis Mitternacht aus. In dem Obergemach, in dem wir versammelt waren, brannten viele Lampen. Ein junger Mann namens Eutychus saß am offenen Fenster und sank in tiefen Schlaf, als Paulus immer länger sprach. Irgendwann sind auch die spannendsten Gespräche ermüdend. Überwältigt vom Schlaf fiel er aus dem 3. Stock hinunter. Als man ihn aufhob, war er tot. Paulus lief hinab, warf sich über ihn, umfasste ihn und sagte, beunruhigt euch nicht, er lebt. Dann stieg er wieder hinauf, brach das Brot und aß und redete mit ihnen bis zum Morgengrauen. Dann reiste er ab. Den jungen Mann aber führten sie lebend hinein und sie wurden nicht wenig ermutigt. Eine Totenauferweckung ist ja schon irgendwie eine krasse Nummer. Für Paulus scheint es irgendwie ganz selbstverständlich gewesen zu sein. Da kippt jemand aus dem Fenster, ist offensichtlich tot, der geht mal kurz runter, weckt den auf, geht wieder zurück und macht da weiter, wo er aufgehört hat. Man ist schon irgendwie ein krasser Typ, ne? Statt dass er sagt, okay, jetzt lass uns mal Gott preisen für das, was er getan hat und so. Nee, er macht einfach da weiter, wo er aufgehört hat. Was für einen Glauben muss jemand wie Paulus haben, um das zu tun? Habe ich mich irgendwie gefragt, als ich die Stelle gelesen habe. Und Timotheus war dabei. Das war der Timotheus, an dem Paulus später auch zwei Briefe geschrieben hat. Und in diesem ersten Brief von Paulus an den Timotheus lesen wir folgenden Vers. Paulus spricht zu Timotheus: Trinke nicht mehr nur Wasser, sondern nimm ein wenig Wein dazu, um des Magens willen und weil du oft krank bist. Im Licht von den beiden Bibelstellen, die ich vorhin vorgelesen habe, wo alle Leute geheilt worden sind von den Aposteln, wo Paulus ganz vollmächtig diesen Toten auferweckt hat, das hört sich doch an wie so eine geistliche Vollbremsung hier, oder? Trink einfach ein Stückchen Wein, dann geht's dir wieder besser, bist du oft krank. Hat er nicht für Timotheus gebetet? Oder vielleicht doch, und wir lesen es nur nicht? War ihm das nicht ein Anliegen, dass Timotheus geheilt ist? Wie so viele hundert andere auch? Bei den Aposteln wurden alle geheilt, bei Paulus passieren Zeichen und Wunder und Timotheus soll einfach ein bisschen Wein trinken. Weiß nicht, hat Paulus sich verändert? Zuerst hat Paulus ja ganz selbstverständlich für den Toten gebetet und ihn auferweckt und der gleiche Paulus zuckt nicht mit der Wimper in Richtung Gebet, wenn es bei Timotheus ist. Oder war vielleicht eine andere Zeit gekommen? Auf der anderen Seite haben die damals ja alle in der gleichen Zeit gelebt, also die Apostel Paulus und Timotheus. Gut, Timotheus war eine Generation jünger, aber sie haben gleichzeitig gelebt. Also eine andere Zeit kann es auch nicht sein. Oder war Gott vielleicht einfach nicht in der Stimmung, Timotheus zu heilen? Also sind ja so Fragen, die einem dann so durch den Kopf gehen, warum Paulus dem Timotheus empfiehlt, einfach ein bisschen Wein zu trinken. Gleichzeitig empfinde ich, dass in der Bibel mit diesen Bibelstellen auch diese Spannung wieder sichtbar wird zwischen dem, dass Gott jetzt schon was tut, teils wirklich spektakulär und teils tut er eben nicht unbedingt das, was wir uns vorstellen. Und dann müssen wir Dinge hinnehmen, wie sie sind. Timotheus musste offensichtlich mit seinem öfter krank sein auskommen. Der Wein wird ihm vielleicht geholfen haben, weiß man nicht. Man weiß ja auch nicht, was er hatte. Davon wird nicht gesprochen. Ja, einfach annehmen, wie es ist. Und dann sind wir in dieser Spannung zwischen diesen beiden Seiten. Und auch wir heute erleben immer wieder so eine Spannung. Zum Beispiel, wenn wir krank sind, heilt Gott manchmal? Ja. Heilt Gott immer? Nein, das ist nicht das, was wir erleben. Oder wenn wir vor einer großen Entscheidung stehen, habt ihr, dass Gott direkt peng sagt, was du tun sollst und wofür du dich entscheiden sollst? Ich habe das Gefühl, zumindest bei mir sind das oft Prozesse, ein Weg, wo ich versuche herauszufinden, was liegt Gott auf dem Herzen, was sind meine Wünsche und was fühlt sich richtig an, wo habe ich Frieden drüber. Das ist nicht so zack, peng. Oder diese Spannung wird deutlich, wenn wir eine Not sehen. Besonders dann, wenn wir wenig tun können. Zum Beispiel diese ganze Situation und Auswirkung von dem Krieg in der Ukraine. Persönlich, als einzelner Mensch, kann ich da wenig tun, außer zu beten. Es fühlt sich manchmal machtlos an. Und gleichzeitig versuche ich immer wieder, diesen Glauben zu haben, ja, ich glaube an einen machtvollen Gott, der kann, aber nicht immer tut so, wie ich mir das wünsche, offensichtlich. Und besonders dann, wenn Gott keine Veränderung schenkt, wie wir sie uns wünschen, sind wir herausgefordert. Und diese Herausforderung sehe ich an zwei Stellen. Zum einen, dass wir Gott trotzdem weiter vertrauen, dass er es kann. Dass wir nicht einfach sagen, ja, hat jetzt nicht funktioniert, also Gott, bleib mal da, wo du bist und ich verabschiede mich jetzt mal von dir. Vertrauen zeigt sich ja auch erst dann, wenn es schwierig ist, wenn es nicht so läuft, wie wir uns das wünschen. Und das Zweite, wo wir herausgefordert sind, ist, mit unseren Umständen zu leben. Also, wenn keine Veränderung passiert, müssen wir es. An anderen Stellen müssen wir es vielleicht nicht, aber wollen wir es. Und wir sind einfach in der Situation, dass wir es annehmen müssen, dass wir sagen, brauchen, müssen, dürfen, ja, ich nehme mein Leben, wie es ist. Ich nehme meine Umstände erstmal an, wie sie sind. Und dann gucken wir mal weiter. Psychologisch gesehen ist auch so, dass erst dann, wenn wir unsere Umstände und unser Leben annehmen, sind wir in der Lage, es zu verändern. Dieses Annehmen können von Umständen fällt gebürtigen Aachenern, glaube ich, leichter als anderen Menschen, die zugezogen sind. Ich will euch sagen, warum. Vielleicht habt ihr schon mal diesen Spruch gehört, it is, wie it is, it could, wie it could, had not ever you, Tiane. Es ist, wie es ist, es kommt, wie es kommt, es ist immer gut ausgegangen, auf Hochdeutsch. Ja, und diese Lebenseinstellung, die wollen wir hier auch bewusst pflegen. Also herzlich willkommen euch allen Zugezogenen, diese Lebenseinstellung hier in Aachen mitzunehmen. Aber es hilft nicht, die Spannung bleibt da. Weil Gott kann ja was tun und manchmal tut er auch was. Und da hilft es nicht zu sagen, ja, es ist, wie es ist, es kühlt, wie es kühlt. Ja, weil wir wollen doch ein bisschen was von Gott erleben und dass er sichtbar wird in unserem Leben, dass seine Präsenz greifbar wird. Für mich läuft alles irgendwie auf diese eine Frage raus. Wann muss ich mit meinen Umständen leben? Und wann kann ich damit rechnen, dass Gott was tut? Und im Kleinen begegnet mir diese Frage bei meinem Urlaub. Warum hat Gott uns nicht früher gesund gemacht, dass wir die gesamte Woche, die wir gebucht hatten am Meer, nutzen konnten? Jetzt waren es nur 4 Tage. 3 sind verfallen. Warum? Warum stirbt die Großtante ausgerechnet dann? Keine Ahnung. Wir haben doch gebetet. Und im Großen begegnet uns diese Frage, wann Gott was tut und wann nicht, zum Beispiel in dem Krieg in der Ukraine. Da haben doch Millionen Menschen gebetet für Frieden schon. Ich liebe Zahlen, ich möchte euch das mal kurz vorrechnen. Wenn nur 10 Millionen Menschen für Frieden beten, 2-mal am Tag, der Krieg dauert jetzt 136 Tage schon heute, dann sind das 2,72 Milliarden Gebete, die gesprochen worden sind. Ist das nicht eine Anzahl, wo Gott so langsam mal in Fahrt kommen könnte und was tun kann? Dieses Denken ist aber letztendlich so, als ob ich erwarte, von Gott eine Liste zu bekommen. Was muss ich tun, wie viel, damit du was tust? Das ist so wie die Beschriftung auf so einem Süßigkeitenautomat. Da, wenn du den Knopf drückst, bekommst du das. Wenn du den Knopf drückst, bekommst du das. So ist Gott nicht. Es gibt diese Liste nicht, wo man nachgucken kann, okay, wir haben Kriegssituationen, braucht noch ein paar Milliarden mehr Gebete, okay, kümmern wir uns drum. Oder ich bin krank, was muss ich tun? So, dann passiert es. Es gibt's nicht. Es ist ja auch so, wenn ich, also früher in meiner Kindheit gab es ja noch diese Telefonbücher als Druckversion, ne? Konnte man aufschlagen und die Nummer nachgucken. Wenn ich das Telefonbuch habe mit den ganzen Telefonnummern, heißt ja nicht, dass ich eine Beziehung zu den Leuten habe. Ich habe nur erstmal die Telefonnummer. Und so ist es auch bei Gott. Nur weil ich weiß, ich kann beten, heißt nicht, dass ich eine Beziehung zu ihm habe. Aber genau das ist das, wozu Gott uns immer wieder einlädt. Näher zu kommen, in diese Beziehung hineinzugehen. Zu sagen, Gott, ja, was liegt dir eigentlich auf dem Herzen? Wie denkst du darüber? Wie denkst du über mein Leben? Eben Beziehung. Und nicht einfach aus der Entfernung, aus der Distanz eine Liste zu haben, wo ich einfach mal abhaken kann. Und vielleicht bist du heute Morgen hier oder du schaust von zu Hause zu und denkst, ja, so eine persönliche Beziehung, die fehlt mir noch zu Gott. Und ich möchte dir Mut machen, eine persönliche Beziehung zu Gott zu starten. Und es kann einfach sein. Gott, bitte komm in mein Leben. Ich möchte, dass du dich mir zeigst, dass du Raum in meinem Leben bekommst. Ich möchte dir Platz machen. Ich bringe dir all meine Geschichte, was mich beschäftigt hat. Da, wo mir was auffällt, was ich nicht gut gemacht habe, bitte ich dich um Vergebung. Bitte komm in mein Leben. Ungefähr so. Du hast deine eigenen Worte dafür. Mit so einem recht simplen Gebet kann eine Beziehung anfangen. So wie wir unter uns Menschen ja auch eine Beziehung starten können, im Sinne von, hi, ich bin Philipp, wer bist du? Wie geht's dir? Was führt dich hierher? Und so fangen wir auch eine Beziehung Stück für Stück an und so kannst du auch zu Gott eine Beziehung anfangen, Stück für Stück. Aber lass uns nochmal zurückkommen zu dieser Spannung zwischen dem Annehmen müssen unserer Umstände auf der einen Seite und dem Erleben, dass Gott jetzt schon was tut. Ich habe das mal ein bisschen bildlich dargestellt. Da ist zum einen die Seite, Gott tut was. Ich hoffe, man kann es bis da hinten lesen. Klappt das mit der Kamera auch? Und auf der anderen Seite sind wir herausgefordert, Umstände anzunehmen. Und dazwischen sind wir die ganze Zeit unterwegs. Da ist, ja, Gott, du hast was getan, fantastisch. Oder bitte tu noch mehr. Und ja, hier muss ich jetzt die Umstände annehmen. Und wenn ich das jetzt mal sehr plakativ und überspitzt formuliere, könnte man zum Beispiel sagen, dass für manche es sich so anfühlt, als ob wir uns eigentlich immer nach dem Willen Gottes ausstrecken sollten, immer danach, dass er was tut. Ja, und wenn er es mal nicht tut, müssen wir es zähneknirschend hinnehmen. Oder auf der anderen Seite, für manche fühlt es sich vielleicht so an, als ob wir eigentlich alle Umstände immer annehmen müssen. Und ja, wenn es schlechte Umstände hat und da mal ein Einzelner sich zum Guten wendet, ja, dann haben wir einfach Glück gehabt. Das ist jetzt sehr überspitzt dargestellt. Ich merke, wenn ich hier so zwischenstehe zwischen diesen beiden Sachen, dann kann ich nur das eine anschauen oder das andere anschauen. Aber vielleicht geht es gar nicht darum, diese beiden Sachen gegeneinander auszuspielen, das eine oder das andere zu haben. Wenn ich hier zwischenstehe, dann gewinne ich auch das Gefühl, dass es sich um mich dreht, um meine Gedanken, um meine Gefühle, um meine Erlebnisse mit Gott oder Nicht-Erlebnisse mit Gott, die ich mir eigentlich gewünscht hätte. Dann bin ich enttäuscht worden. Und es ist schwierig, hier in dieser Zwischenposition zu sehen, dass Gott gut ist, auch wenn er mal nichts tut, oder auch groß ist, auch wenn er nichts tut. Gott ist aber gut und Gott ist groß, auch wenn wir es nicht immer erleben. Er bleibt ja der Gleiche. Und so glaube ich, dass wir einen anderen Blick brauchen auf diese Sachen. Einen anderen Blick auf dieses Spannungsfeld zwischen dem, dass Gott schon was tut, aber noch nicht immer, und wir dann herausgefordert sind, das einfach auch mal anzunehmen. Ich möchte euch zu einem neuen Blick herausfordern und mich auch eingeschlossen. Weil was ist, wenn ich denke, ich muss die Umstände annehmen und dabei aus dem Blick verliere, Gott zu fragen, hineinzukommen in meine Umstände? Oder was ist, wenn ich mich nach Gottes Wirken ausstrecke und dabei aus dem Blick verliere, auch mal Dinge einfach anzunehmen, wie sie sind? Es kann doch dann helfen, und das möchte ich jetzt mal als Gebet formulieren auch, Gott, ich lege dir meine Erwartungen an dein Wirken hin. Ob du meinen Erwartungen gerecht wirst oder nicht, soll nicht entscheiden darüber, ob ich dir vertraue oder nicht. Und ich entscheide mich, dir zu vertrauen, dass du mein Leben im Guten in deiner Hand hast, ob du wirkst oder nicht. Und so lege ich meine Erwartungen vor dich hin. Und ich breite auch meine Lebensumstände vor dir aus. Mein Leben, wie es ist, ich breite es aus. Und ich erlaube dir, mir in all dem zu begegnen. In meinem Schmerz, in meinem Frust, in meinen Enttäuschungen. Und ich spreche zu meinen Gedanken und Gefühlen, dass das Annehmen von meinen Lebensumständen Gottes Gegenwart nicht ausschließt, sondern Gott da hineinkommen darf. Und so wie diese Sachen jetzt hier liegen, brauche ich mich nicht mehr entscheiden zwischen dem einen oder dem anderen. Vielleicht ist das Hinlegen vor Gott auch eine Möglichkeit, mit ihm ins Gespräch zu kommen. Oder auch eine Möglichkeit, das wie so einen Teppich zu haben, auf dem ich stehen kann. Zu sagen, okay Gott, dieses Hinlegen vor dir ist wie ein Fundament für die Beziehung, weil ich offen werde, weil ich es dir anvertraue, weil ich es dir zeige, wie es mir geht, weil ich mich öffne damit und nicht ständig dieses Ping-Pong habe zwischen dem einen und dem anderen, wo Gott vielleicht einfach so wie ihr jetzt da sitzt und zuschaut, sondern dann ist es da und dann darf es da sein. Ich möchte das nochmal wiederholen, dieses Gebet. Gott, ich lege meine Erwartungen an dein Wirken vor dich hin. Ob du meinen Erwartungen gerecht wirst oder nicht, ich entscheide mich, dir zu vertrauen, dass du mich und mein Leben im Guten in deiner Hand hältst. Und ich breite mein Leben und die Umstände, in denen ich lebe, vor dir aus. Besonders auch meinen Schmerz, meinen Frust, meine Enttäuschungen. Und ich erlaube dir, dass du mir in all dem begegnen darfst. Und ich spreche zu meinen Gedanken und Gefühlen, dass das Annehmen von meinen Lebensumständen Gott nicht ausschließt. Ich finde das manchmal echt herausfordernd, mich dazu durchzuringen. Weil dann versuche ich krampfhaft, Gott, aber du musst doch was tun. Mein Leben ist doch so. Und jetzt musst du endlich mal. Und es fordert mich heraus zu sagen, okay Gott, meine Erwartung gehört dir. Oder Gott, ich weiß nicht, wo du bist, aber ich lebe einfach mein Leben so, wie es kommt. Ist ja irgendwie immer noch ganz gut ausgegangen oder auch nicht. Und ist eigentlich egal, was passiert. Gott, ich lege dir meine Umstände hin. Alles, was da dran hängt. Das fordert mich heraus. Vielleicht euch auch. Ich habe ein Zitat gelesen diese Tage. Ich weiß leider nicht mehr, von wem es ist. Ich lese erst auf Englisch und dann übersetze ich es aufs Deutsche. Nothing great ever happens inside your comfort zone. Großartiges passiert nicht innerhalb deiner Komfortzone. Was ist, wenn wir diese Spannung zwischen dem, dass Gott schon was tut und manchmal nicht? Wir können sie nicht auflösen, aber wir können in eine neue Beziehung zu Gott kommen. Was ist, wenn wir dieses Hinlegen vor Gott als ein Herausgehen aus unserer Komfortzone sehen? Dieses Herausgefordertsein, auch wenn ich mich nicht danach fühle, Gott, breite ich es vor dir aus. Für mich ist das ein ganzes Stück, aus meiner Komfortzone rauszugehen. Zu sagen, okay Gott, ich weiß nicht, was du damit machst, aber irgendwie wird es sich weiterentwickeln zum Guten. Also für die Beziehung. Dann ist es egal, welche Umstände sind, dann ist es egal, ob du was tust oder nicht. Aber die Beziehung wird enger und näher. Und vielleicht könnte es für dich ein Schritt sein, jetzt gleich in der Lobpreiszeit, die nach der Predigt kommt, auch aus deiner Komfortzone herauszukommen. Zu sagen, okay, das war das, was mich die Woche beschäftigt hat. Das ist ein Thema, was jetzt gerade in meinem Leben so oben ist, in den letzten Wochen, Monaten oder heute erst. Da bin ich herausgefordert, Gott zu suchen, dass er was verändert in meinem Leben oder in unserer Welt. Aber all die Erwartungen und all die Umstände bringe ich im Lobpreis vor Gott und lege sie ihm hin. Es kann sein, dass für dich dran ist, diesen Schritt zu gehen aus der Komfortzone heraus. Und dann möchte ich uns allen, also auch mir, Mut machen, das zu tun. Ihr könnt gerne schon nach vorne kommen. Jesus, danke dafür, dass du uns in eine Beziehung zu dir rufst. Und wir leben in dieser Spannung zwischen dem, dass du schon jetzt was tust, aber nicht immer vollständig und auch nicht immer, wie wir uns das vorstellen und wünschen. Aber in all dieser Spannung, wo wir leben, kommen wir zu dir. Und wenn es dein Gebet auch ist, sprech das gerne in Gedanken mit. Gott, ich entscheide mich, meine Erwartungen vor dir hinzulegen. Ob du was tust oder nicht, ob du meinen Erwartungen gerecht wirst oder nicht. Ich entscheide mich, dir zu vertrauen, dass du mein Leben in deiner Hand hast. Und meine Lebensumstände, meine Lebensgeschichte, die hat Höhen und Tiefen. Da waren viele Enttäuschungen, Verletzungen, da war Frust, aber da waren auch schöne Momente, Zeiten, in denen es mir gut ging. All diese Umstände breite ich vor dir aus. Danke, dass du unabhängig von Raum und Zeit da hineinkommen kannst. Begegne mir in diesen Lebensumständen. Hilf mir anzunehmen, was ich annehmen soll. Begegne mir in dem, wo du mich herausforderst, mich nach deinem Wirken auszustrecken, um mehr zu fragen von dir.